Erstes Gespräch.
Du fangst an.
Ich fange an. Ja, servus, Dieter.
Servus, Stefan, und servus, ihr Lieben da draußen in den Weiten des Alls, der Ewigkeit und der Jetztzeit.
Ja, und wo auch immer. Wir schreiben den August 2025 und wir stehen vor dem fünften und letzten Teil unserer Serie Jazz-Geschichte in Deutschland und Österreich. Eigentlich ist es ja der sechste Teil, wenn man das Interview mitzählt. Aber was die Musik per se betrifft, ist es der fünfte Teil. Wir haben begonnen am Anfang, in den 20er Jahren, und haben uns vorgearbeitet ins neue Jahrtausend und wollen heute über die jüngere Jazz-Szene in Österreich und Deutschland sprechen. Ich hoffe, dass auch bei Deutschland heute einiges dabei ist. Bei der letzten Sendung, 80er, 90er Jahre, habe ich ein bisschen auslassen. Mir haben die Musiker gefehlt, die mich interessieren würden in den 80er, 90er Jahren. Vielleicht hat man auch einfach die Inspiration gefehlt, ich weiß es nicht.
Ja, kleiner Insider, der Stefan in unserem Vorgespräch hat gestanden, dass er jetzt langsam fertig werden möchte, weil er schon ein bisschen fed up ist mit dem Thema. Da geht irgendwo der Spalt quer durch unsere ansonsten ganz, ganz engen Lager, weil für mich fängt die Sache eigentlich jetzt mit der Zeit, die wir heute beleuchten werden, an so richtig spannend zu werden. Da wird es nämlich in Österreich zumindest riesengroß. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich für die, die sich in Deutschland gut auskennen und vertieft in den Jazz Deutschlands eingedrungen sind, Ähnliches gilt. Wissen wir aber nicht, können wir nicht sagen. Was ich aber sagen kann, nachdem ich ein Fan des österreichischen Jazz bin, das ist eine super spannende Zeit und es ist eher die Schwierigkeit, all die vielen wunderschönen Schmetterlinge und Stechmücken und was immer auch da draußen sozusagen musikalisch kreucht und fleucht einzufangen. Es hat sich, wie die Musik insgesamt gesehen, im Zeitalter der Digitalisierung, ist alles so breit geworden. Die Produktionsbedingungen sind sicher schwieriger insgesamt in der Musik, wobei wahrscheinlich im Jazz, da waren sie ja immer schon problematisch, im Jazz sind die Produktionsbedingungen wahrscheinlich deswegen, weil immer schon problematisch, nicht schwieriger geworden. Und dementsprechend gibt es auch wirklich ganz viel, worüber es zu berichten sein wird.
Ja, mein Höhepunkt war definitiv, waren die 60er Jahre und die 70er Jahre zum Teil noch. Da habe ich so viel Neues entdeckt in Deutschland und auch meine Plattensammlung ein bisschen erweitert mit dieser Musik. Ja, heute ist das eine oder andere dabei. Ich sage es gleich, wahnsinnig viel wird es nicht sein.
Ja, dann haben wir heute ein Ungleichgewicht wieder, was Deutschland und Österreich betrifft. Es mögen uns unsere
Vielleicht nicht einmal, weil ich habe heute zu Österreich auch ein bisschen was beizutragen.
Ah, okay, na bitte, wunderbar. Nichtsdestotrotz vollende ich, dass unsere lieben Freundinnen und Freunde in Deutschland, wenn sie sich schlecht bedient fühlen, dann mögen sie uns nicht nur verzeihen, sondern dann bitte schickt uns einfach eure Dinge, die euch wichtig sind, und wir würden sie jedenfalls auch noch nachliefern.
Genau. Ich steige mal ins Thema ein und fange mit einer Österreicherin an, die ich bisher nicht kannte. Und das ist eben der Vorteil von unserem Jazzgespräch, dass man sich mit Musik beschäftigt, die man vorher vielleicht nicht kannte und da das eine oder andere entdeckt. Und das war für mich eine große Entdeckung. Ich habe sie in den letzten Wochen sehr oft gehört im Zuge der Vorbereitung für das Gespräch. Und es handelt sich um eine Saxophonistin, die Muriel Grossmann.
Ja, ich glaube, die ist sogar die Gewinnerin eines der österreichischen Jazzpreise von diesem oder letzten Jahr, würde ich jetzt mal tippen.
Durchaus möglich. Also ja. Sie ist geboren 1971, lebt, soweit ich jetzt gelesen habe, in Ibiza, ist aber eine Österreicherin, spielt diverse Saxophone. Und ist im Spiritual Jazz, zumindest in den letzten Jahren, beheimatet, so grosso modo kann man das sagen. Sie hat ein recht interessantes Quartett von der Besetzung her. Es ist nämlich ein Quartett mit Gitarre, Hammond-Orgel und Schlagzeug. Und ich habe jetzt einige Alben von ihr gehört, zuletzt auch ein Live-Album, das 2022 aufgenommen wurde in Köln und jetzt dieses Jahr erschienen ist. Und ja, in den letzten Jahren gab es einige Doppelalben. Ich habe da beispielsweise eins hervorgehoben, das heißt Natural Timers 2016. Und ja, mir gefällt die Dame ausgesprochen gut.
Na, das ist doch fein. Dann würde ich vielleicht gleich auch die eine oder andere Saxophonistin nachliefern, weil Österreich ist inzwischen reich an Jazzmusikerinnen, die nicht nur irgendwo sozusagen so als Quotenlady in einem ansonsten männerdominierten Orchester mitspielen, gibt's auch. Aber es gibt Gott sei Dank eine riesige Anzahl bereits von Musikern, die definitiv den Lead in ihren Kombos angetreten haben, neben der Muriel Grossmann. Fällt mir sofort meine sehr, sehr geschätzte Svante Lampert ein. Allzu viel möchte ich nicht sagen. Ich glaube, wir haben die Svante schon mehrmals gestreift. Ich möchte trotzdem dazu sagen, dass sie für mich eine der wirklich der Lichtgestalten des Jazz in den letzten 25 Jahren in Österreich ist. Ihre beiden Platten, die ich kenne, ich glaube, es ist inzwischen schon ein dritter irgendwo unterwegs, es sind Now mit Rufzeichen und dann Phoenix gewesen, die sie unter ihrem Vornamen Svante rausgebracht hat. Wenn wir schon dabei sind, möchte ich noch einmal die Wiesinger Sisters erwähnen. Spielt Bass, die andere, ich glaube, es ist die Astrid Wiesinger, ist auch am Saxophon unterwegs und eine der ganz, ganz wichtigen Gestalten der modernen Jazzszene, nicht nur der österreichischen Jazzfrauenszene, sondern der österreichischen Jazzszene insgesamt, haben einige sehr, sehr spannende Projekte, die auch weit über den Jazz hinausreichen. Die dritte im Bunde, die mir dazu einfällt, die ich jedenfalls auch nicht unerwähnt lassen möchte, wann man jetzt einfällt, wie sie heißt, was in der Sekunde nicht passiert. Und ich finde auch die entsprechende CD gerade nicht.
Also ah, ja, der Herr Stefan. Der Partner ist wieder schlecht vorbereitet.
Schlecht vorbereitet.
Wahnsinn, ja.
Viola Falb heißt sie. Und die CD dazu, die ich empfehlen würde, gleich ist Falb Fiction. Aber Stefan, jetzt bist du schon so gut wie dran.
Ja, was mir aufgefallen ist jetzt in der Vorbereitung, es ist extrem, die neue Musik ist extrem klavierlastig. Also offensichtlich lernt jeder nur mehr Klavier, aber kaum jemand lernt mehr irgendwelche Bläser wie Trompeten, Saxophone oder sonstige Dinge. Ich habe da einen wahnsinnigen Schwerpunkt auf Klavier, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich. Weil wenn wir schon bei Österreich sind, habe ich da noch jemanden beizusteuern, den auch du auf der Liste hattest. Allerdings im anderen Kontext, nämlich der David Hellbock, den ich schon seit langem kenne, also zumindest seit seinem Album Into the Mystic 2016. Du hast ihn, glaube ich, im Zusammenhang mit einem anderen Projekt genannt. Das fällt mir jetzt im Moment nicht ein, aber du hast es auf der Liste.
Ja, ich habe die Liste jetzt nicht vor mir, ich kann dazu auch nichts beisteuern. Nur den Nebensatz, das, was du gesagt hast über das Piano, also ich zumindest in der österreichischen Jazzszene so nicht wahrnehme. Also die ist für mich nach wie vor sehr, sehr stark dominiert von Saxophon und Trompete.
Das stimmt, ja, das unterscheidet sich vielleicht auch die österreichische von der deutschen, dass die deutsche extrem klavierlastig ist, aber wie gesagt, der Hellbock ist ein Österreicher. Ich glaube, du hattest gemeint, warte mal, ich habe das Album da. Na komm.
Heute ist die Stunde der großen Hänger bei uns zwei.
Heute ist die Stunde der großen Hänger bei uns, ja. Warte mal. Das Austrian Syndicate war es auch nicht, oder?
Ich kann da jetzt wirklich auch nicht aushelfen, ja.
Ja, also du hast ihn genannt in irgendeinem Projekt. Wie gesagt, ich kenne schon länger mit Into the Mystic. Das letzte Album war Austrian Syndicate aus 2023. Es ist nicht so alles, was er macht, findet meinen Geschmack. Das eine erste Album allerdings schon. Da spielt er auch ein bisschen mit populärer Filmmusik wie Star Wars. Und tut das ein bisschen verjessen. Also das ist ganz gut gelungen, finde ich. Und es ist ein sehr junger Herr, der David Hellbock, der ist jetzt erst gut 30 geworden.
Na bitte.
Zuletzt, letztes Jahr 30 geworden. Ja, und das war mein Beitrag zu Österreich. Ich möchte vielleicht jetzt gleich anschließen mit einer Pianistin aus Deutschland, die du eigentlich ins Spiel gebracht hast, nämlich die Julia Hülsmann. Das ist schon eine Generation älter, die ist 1968 geboren. Die spielt meistens in einem Quartett. Zuletzt hat sie heuer bei ECM ein Album veröffentlicht, das sehr gute Kritik bekommen hat, Under the Surface. Was die Dame sonst gemacht hat in den letzten Jahren, war sicher vieles, aber ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt.
Ja, mir fiel noch, wenn es mal einfiel, ein zweites Album ein, das gleiche Niveau hat, Under the Surface, schätze ich sehr, habe ich mir kürzlich gekauft, gibt es jetzt gerade als Vinyl, ist, glaube ich, auf ECM erschienen. Sehr, sehr schöne Musik. Also wer den entspannteren, aber durchaus intellektuellen Jazz liebt, ist bei der Dame sehr gut aufgehoben.
Ja, und ich kann jetzt den Hellbock das Projekt nachliefern. David Hellbocks Random Control, das ist von dir gekommen.
Da schau her, was alles von mir kommt und ich mir nicht merke. Bin selber ganz erstaunt.
Jojo, dabei ist es gar nicht so heiß eigentlich. Ja? Also wir zeichnen das, die Folge. Ich habe jetzt behauptet, es ist August, eigentlich ist es Juli. Wir sind mitten in der kalten Wetterphase. Also eigentlich sollte heute alles smooth laufen, aber tut es offensichtlich nicht.
Ja, na gut, vielleicht sind es einfach die Wetterwechsel, die uns in den letzten Wochen heimsuchen. Weil ich meine, von einer Hitzewelle, die es in ganz Europa gegeben hat, nicht nur bei uns, sondern in Deutschland, in der Schweiz, von über 30 Grad, sind wir runtergeburzelt auf unter 15. Das muss der Körper erstmal verkraften, bitte.
Vielleicht haben wir zu wenig Kaffee gehabt, ich weiß es nicht. Ja,
ja, was weiß man schon. Vielleicht sind wir einfach alt und schier und genau. Doof. Ja. Und ja, was weiß man schon.
Ja, magst du mal weitermachen oder soll ich?
Nee, ich mach immer weitermachen, weil ich gar nicht weiß, wie ich all die vielen Empfehlungen, die ich heute für dich und euch da draußen habe, unterbringen soll. Ich fange mal mit jemandem an, von dem ich weiß, dass er dir, Stefan, genauso gefällt wie mir und der eigentlich zusehends stärker in den vergangenen Jahren die österreichische Jazzszene prägt. Er ist einer, der auch in der Volksmusik sehr daheim war und dort sehr, sehr interessante Projekte hat, unter anderem Nozil Brass. Einer der ganz, ganz großen kreativen Köpfe, es ist ein Trompeter, es handelt sich um den Thomas Gansch, wo ich jetzt einmal auf die Schnelle gleich drei CDs unbedingt empfehlen möchte. Eine, die unter seinem klassischen Jazz, unter seiner klassischen Jazz-Kombo, nämlich den Gansch and Roses, wie originell, der Vergleich mit einer der wichtigsten Rock-Kombos. Genau, Thomas Gansch, Gansch and Roses, auf Quinten erschienen damals. Damals ist das Jahr, wie heute alles, schlecht vorbereitet, ist das Jahr 2002, also Anfang des Jahrtausends. Knapp danach hat er eine sehr, sehr nette Sache gemacht mit dem damals Altmeister Wolfgang Puschnick. Und Wolfgang Puschnick, muss man sagen, dass der so ein bisschen einer der treibenden Kräfte gewesen ist mit dem Harry Sokal, aus meiner Wahrnehmung, aus der letzten Generation, der immer noch aktiv ist und der so die Jungen inspiriert hat. Und das ist so ein klassisches, eine klassische Aufnahme gewesen aus dem Jahr 2008. Wo sich der Thomas Gansch mit seiner Band Gansch and Roses den Wolfgang Puschnick ins Porgy & Bess eingeladen hat und sie haben eine CD eingespielt unter dem Namen Hot Feet, sehr zu empfehlen. Und dann eine ganz legendäre Geschichte aus dem Jahr 2013, wo der Thomas Gansch mit einem großen Orchester ein Tribute für Don Ellis gespielt hat. Gab es auch ein geniales Konzert in Porgy & Bess und dazu auch eine wunderbare CD, die dazu aufgenommen und herausgekommen ist.
Ja, ich erinnere mich an das Konzert. Das war ziemlich hervorragend. Du hast seine aktuelle Band genannt, Nozil Brass. Vielleicht erklärst du, woher der Name kommt.
Nein, das kann ich nicht erklären.
Ach so,
erklärst du.
Das ist aus dem Das ist der Namensgeber ist das Gasthaus Nosil in Wien.
Ah. Oh ja. Wobei aktuelle Band würde ich das gar nicht nennen, wenn ich das korrigieren darf, sondern das ist einfach seine Band, mit der eben so klassisch in die im weitesten Sinne Blasmusik Orchester auf sehr, sehr hohem Niveau macht.
Ja, ich muss jetzt vielleicht widersprechen, das nächste Konzert ist am 12. Juli.
Ja, nein, aber das ist immer sein Strang, mit dem er eben so klassisch die traditionelle Blasmusik bedient. Da Gansch ist immer auf unterschiedlichsten Ebenen unterwegs und hat mehrere Projekte parallel laufen.
Es gibt übrigens eine sehr gute Dokumentation, eine Fernsehdokumentation über diese Band. Ich glaube, die heißt auch Nosil Brass, wenn ich mich nicht irre. Da wird die Band begleitet auf Tournee. Das ist sehr, sehr gut, also sehr, sehr unterhaltsam. Wenn Sie mal drüber stolpert, anschauen.
Stefan, hast du uns noch was aus Deutschland zu liefern?
Ja, also weil ich ja die Julia Hülsmann erwähnt habe, als der älteren Generation, habe ich jemanden, der noch eine Generation älter ist, den man eigentlich erwähnen muss, obwohl ich seine Musik überhaupt nicht schätze. Das ist der Nils Landgren. Und wer jetzt aufschreit und sagt, das ist ja gar kein Deutscher, sage ich, ja, das stimmt, der ist ein Schwede, aber er macht also vorwiegend in Deutschland Musik und vorwiegend auch mit deutschen Musikern. Ich habe da ein Album aufgegriffen, weil ich drüber gestolpert bin, das heißt Four Wheel Drive. Das ist 2019 erschienen und ist damals die bestverkaufte Jazzplatte in Deutschland gewesen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Mittlerweile gibt es 2023 ein Four Wheel Drive Number 2. Es gibt schon die eine oder andere Sache drauf, wo ich sage, das ist gut. Ja. Ich mag auch an den Mitspielern hängen, nämlich der Michael Wollny, zu dem ich gleich komme, der Lars Danielsson am Bass und der Wolfgang Hafner am Schlagzeug. Aber beim Nils Landgren ist halt immer das Problem, dass er sehr smooth unterwegs ist und auch dazu neigt zu singen. Und das hält dann gar nicht mehr aus. Ich weiß nicht, wie es dir mit Nils Landgren geht.
Ja, ähnlich. Er ist nett, er hat schöne Musik, die man im Hintergrund hören kann, aber es ist eigentlich eher Kaufhausmusik.
Genau. Aber weil ich bei den Mitmusikern war und Michael Wollny, das ist der wieder ein Klavierspieler. Also das zurück zum Thema, das Klavier dominiert im deutschen Jazz im Moment. Michael Wollny ist allerdings jemand, den man hören sollte. Also ich finde, er ist eine herausragende Figur des deutschen Jazz, des deutschen gegenwärtigen Jazz. 78 geboren, hat ein paar wunderbare Sachen rausgebracht in den letzten Jahren. Zuletzt das Album Ghosts aus 22 und Living Ghosts, ein Live-Album aus 2025.
Naja.
Ja, und vielleicht eine noch, weil ich eben gerade die Band von Nils Landgren da zitiert habe. Wolfgang Hafner habe ich erwähnt, der spielt Schlagzeug, also mal eine Ausnahme im großen Klavierkontext. Hafner ist fast unser Jahrgang, also 1965 geboren und spielte auch mit Herbolzheimer, spielte mit Doldinger und mit allen Jazzgrößen. Wenn er selber unter seinem Namen Musik macht, ist es eher Funk. Und der Funk ist relativ interessant, weil da auch, mir gefällt das ganz gut. Aktuelles Album Live Rhythm 2025, auch ein Live-Album. Kann man mal reinhören.
Ja, während ich den Eindruck habe, Stefan, nach dem, was du in den ersten 20 Minuten so erzählt hast, dass in Deutschland sich eher ein Unterhaltungsjazz etabliert hat in den letzten 25 Jahren, ist das in Österreich anders. Da gibt es wirklich eine bunte Vielfalt, die von Unterhaltungsjazz bis zu wirklich strengster Avantgarde geht. Und einer der Großherren der Avantgarde, sogar des Third Stream, ist für mich der Ralf Motwurf, der mit seinem Orchester eine bemerkenswerte Einspielung gemacht hat im Jahr 2019, die dann zwei Jahre später rausgekommen ist, nämlich 21 von der Edition Ö1, also vom ORF rausgegeben wurde. Das Werk heißt Zelt, ist sehr bemerkenswert und einer, der sich ähnlich auf diesem Niveau bewegt hat, ist der Kollege Leonhard Skorupa. Ich glaube, er ist ein Deutscher, der sich aber in der österreichischen Jazzszene sehr umtut. Und der Leonhard Skorupa hat im Jahr 2019 mit seinem Sketchbook Orchestra das Third Stream Werk Ungarns eingespielt, das ich sehr, sehr spannend finde. Er kann so auch ein bisschen unterhaltender und funkiger. Da geht er dann in Richtung, im weitesten Sinne in Richtung Frank Zappa, nämlich mit seinem Werk Kekova, das aus dem Jahr 2023 herrührt. Vielleicht nicht unerwähnt, also, Stefan, als letzten Satz ja. noch, dass das Ganze spielt sich so ein bisschen auch in derselben Blase ab wie das Ensemble Coole Wampe, die, ich glaube, ich habe es schon mal in einer Sendung gesagt, die ein großartiges Werk, nämlich Ensemble Coole Wampe Extended, herausgebracht haben in den letzten 5 Jahren, wo auch der Leonhard Skorupa eine große Rolle spielt. Der Martin Eberle ist da auf der Trompete zu hören. Die Astrid Wiesinger ist immer wieder am Saxophon auch dabei. Und das Werk ist so etwas wie Avantgarde-Jazz und auch Politkabarett gleichzeitig und wird veredelt durch die Stimmbeiträge des Jazz-Tonkünstlers Christian Rainer.
Ja, die Coole Wampe hatten wir schon mal in einer Sendung irgendwann zu Weihnachten. Das ist schon ein bisschen her. Zählt auch schon vom Motwurf. Soweit ich mich erinnere, war das wirklich ein gutes Album. Ich habe immer noch davon abgesehen, es zu kaufen. Warum, weiß ich nicht. Ich muss es mal nachholen. Und zum Leonhard Skorupa, den ich nicht kenne. Du hast erwähnt, das Projekt Sketchbook Quartett. Es gibt auch was Neues, habe ich gerade gesehen, das Leonhard Skorupa Ensemble. Und die haben da 2024 ein Album rausgebracht, das heißt Baumläufer. Auch in der Ö1 Jazz Edition erschienen. Ja, ich kann, wenn ich zu Deutschland zurückkehren darf, wieder nur Klaviertrios anbieten. Einerseits einmal den Nils Kugelmann. Das ist zwar ein Bassist, aber natürlich tritt er in einem Klaviertrio auf. Es ist auch ein junger Mitstreiter, der ist keine 30 Jahre alt, ist auch schon gefeiert, hat jetzt gerade ein Album rausgebracht, Live Score. Dann gibt es einen Vincent Meissner, der ist noch jünger, wird heuer gerade 25 oder ist es geworden. Vincent Meissner Trio, wieder Klavier, das Album heißt Wille aus 23. Und dann darf ich jetzt noch die dritte Pianistin diesmal anschließen, die Johanna Sommer, die auch gerade ein Album rausgebracht hat, das heißt Cameo. Und da spielt sie zusammen mit dem Jakob Manz, der am Saxophon sie begleitet. Das letzte ist ein sehr, sehr kammermusikalisches Werk, muss man mögen, sowas, oder sich darauf einlassen. Die anderen beiden Musiker, die ich erwähnt habe, Kugelmann, Meissner, das ist alles gute Musik, also die sind qualitativ natürlich. Spielen die super, aber von der Musik her, ich weiß nicht, ich finde es halt ein bisschen redundant. Das ist ein Trio und das nächste Trio und das nächste Trio. Da ist es nichts, was sie für mich hervorhebt, wo ich sage, das ist jetzt spannend. Ja. So wie es beim Michael Wolny zum Beispiel ist. Ja, also soweit zu den Klaviertrios, aber ich möchte mit einem Klaviertrio schließen, mit dem Tingwall-Trio. Martin Tingwall ist ja wiederum kein Deutscher, aber ich darf ihn hier trotzdem erwähnen, weil es ein international besetztes Trio ist. Martin Tingwall ist Schwede, der Bassist ist aus Kuba und der Schlagzeuger ist aus Deutschland. Und Martin Tingwall ist jemand, der schon seit 15, 20 Jahren Musik macht und rausbringt. Und ich sehe ihn ein bisschen als Nachfolger des Esbjørn Svensson Trio, weil er ähnlich spannend ist in der Komposition. Oder sagen wir mal so, in dem, wie das Trio Musik macht, ist es spannend. Was die Komposition betrifft, kann dem Esbjørn Svensson Trio schwer jemand das Wasser reichen, weil die haben Melodien für die Ewigkeit gemacht. Das ist schwierig, das nachzubilden. Aber das Tingwall-Trio ist zumindest eines, wo ich sage, das kann ich hören, ohne dass es mir redundant erscheint.
Okay. Du bist aber immer noch in Deutschland quasi auf der leichteren Welle unterwegs.
Ja, ich bin immer auf der leichteren Welle unterwegs. Ich habe jetzt, und um die leichte Welle abzuschließen, den Jakob Manz habe ich erwähnt, im Duo mit der Johanna Summer. Es gibt auch ein Jakob Manz Project. Der Jakob Manz spielt Altsax, also Altossaxophon. Das ist auch ja, etwas neues Album, die Ansa aus 24, was nett ist, aber es ist jetzt nichts Innovatives. Und genauso geht es mir mit den Brüdern Wasserfuhr, Julian und Roman Wasserfuhr. Der eine spielt Trompete, der andere wiederum Piano. Da habe ich mir ja, auch mehr erwartet, wie ich das mal angehorcht habe. Das ist auch, es ist alles so nett, aber irgendwie habe ich bei diesem deutschen neuen Jazz ein bisschen die Assoziation von Matcha Chai Latte, Lastenfahrrad und Elektroauto.
Oh, eine krude Mischung. Ja, es ist
Ja, du
mal.
weißt, was ich
Ja,
meine,
ja, ja,
ja.
ja, 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 ja. Na, es ist fast peinlich, aber ich bin noch lange nicht fertig mit dem wirklich anspruchsvollen Jazz in Österreich. Eine Person, die man unbedingt nennen muss, die den österreichischen Jazz in den letzten Jahrzehnten stark prägt, obwohl er eigentlich eher anschließt vom Alter her noch an die alten Haudegen aus den Zeiten vom Wiener Art Orchestra. Es handelt sich um den Max Nagel. Der Max Nagel ist ein im weitesten Sinne Saxophonist oder General. Er spielt die Blasinstrumente. Und der Nagel macht sich eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten auf einem absolut konstanten Niveau um den österreichischen Avantgarde-Jazz verdient. Unzählige Platten, teilweise in relativ kleinen Auflagen, die in den letzten Jahren erschienen sind, sehr rasch vergriffen sind. Ich möchte aus dem Konvolut, wo eigentlich nichts wirklich schlecht ist, aber vieles anspruchsvoll und nicht alles in die Ohren geht, aber absolut wert gehört zu werden. Ich kenne wenige Musiker, die dermaßen spannend komponieren und dermaßen eigenständige Melodiebögen spannen können. Hervorheben möchte ich eine Produktion aus dem Jahr 2008 mit dem Titel Code C.O.D.E. Da hat er sich einen gewissen Herrn namens Ken van der Mark an die Seite geholt. Ken van der Mark wird denen, die uns aufmerksam zugehört haben, natürlich auch schon untergekommen sein. Ein ganz, ganz großartiger, im weitesten Sinn Avantgarde- und Free Jazz Bläser aus Amerika. Und mit dem gemeinsam hat der Max Nagel, wenn wir schon vollständig sein wollen, mit dem Herrn Clayton Thomas am Bass und mit dem leider Gottes schon verstorbenen, aber umso genialeren Wolfgang Reisinger an den Drums diese Platte eingespielt. Sehr, sehr wichtige Musik, die da entstanden ist. Und wenn wir schon dabei sind, sozusagen die anspruchsvollere Seite zu bedienen, möchte ich auch noch den Gerald Breinfalk und den Christoph Zech oder Tschech nicht unter den Tisch fallen lassen. Beides Musiker, die sich auch um den eher anspruchsvollen Jazz, durchaus auch ins Third Stream-artige gehend, verdient gemacht haben. Auch schon Herren des älteren Semesters, ungefähr so in unserer Preisklasse. Da gibt es zum Beispiel von den beiden zusammen sogar eingespielt, aus dem Jahr 2006, ganz eine großartige Geschichte, nämlich Jaffry Zone, wie der Name schon sagt, haben sie da im Geiste des Jimmy Jaffry oder Jufry gewerkt, haben sich da noch den Per Mathiesen am Bass dazugenommen und was Großartiges eingespielt. Ja, weißt du was, dann quetsche ich jetzt auch noch meinen geschätzten Werner Pirchner da ein letztes Mal hinein. Wir haben ihn eh auch schon in früheren Sendungen zum Thema Jazz in Österreich und Deutschland gehabt. Möchte nur nicht unerwähnt lassen, dass der Werner Pirchner in den letzten Jahren, bevor er gestorben ist, viel zu früh, aber bereits jetzt in den 2000ern, die heute Thema sind, sich auch der ernsteren Musik zugewendet hat. Und da in unterschiedlichsten Formationen, zum Beispiel mit dem Egner-Trio, Georg Egner an der Violine, Florian Egner am Cello und Christoph Egner am Piano, hat er seine, zu 2016, seine, ja, wie soll ich sagen, seine klassischeren Kompositionen eingespielt. Sehr, sehr interessant. Eine Mischung aus jazziger Originalität, aber doch durchaus moderner Klassik. Und es sei nicht unerwähnt, dass der Werner Pirchner verantwortlich war für die Signations von Ö1, also dem klassischen, dem wirklich wichtigen, auch international geschätzten Klassik, der Klassiksparte vom österreichischen Rundfunk. Und seine Signations sind von 1994 bis 2017 tonangebend gewesen in Ö1.
Den Max Nagel habe ich mal gesehen in Borg und Bess.
Hat er da gefallen?
Er war sehr anstrengend.
Ja.
Das war das Projekt, das er damals gehabt hat. Ja. Das Album, das du erwähnt hast, werde ich mir gerne anhören. Ich kenne es nicht. Mhm. Gut. Ja, aber hast du irgendeine Mainstream-Musik auch aus Österreich?
Na, freilich. Da würde ich sagen, streuen wir schnell mal hinein den Herwig Gradischnik, der mit seinem Ghost Trio, dem der Matthias Bichler am Bass und der Clemens Martl an den Drums angehören, eine wirklich sehr, sehr nette Scheibe rausgebracht hat, mit dem gleichnamigen Titel eben Ghost Trio, ist erschienen 2008. Und da sei vielleicht auch erwähnt und gewürdigt das Label Cracked an Egg. Hinter Cracked an Egg, ein österreichisches Label, steckt ein Journalist, ein Falter-Journalist, der Kulturchef vom Falter, Klaus Nüchtern, dem wirklich die Ehre zuteil wird und er sei dafür gepriesen bis in alle Ewigkeit, dass er sich um den österreichischen Jazz sehr verdient gemacht hat und immer wieder auch junge Gruppen oder insgesamt gesehen Produktionen sich vornimmt, die wahrscheinlich so anspruchsvoll bleiben, dass sie immer nur ein kleines Publikum finden, aber er verewigt diese Sachen bei Cracked and Egg Records auf für die Ewigkeit eben auf Tonträger. Und ein definitiv zugängliches Werk ist eben das Ghost Trio aus dem Jahr 2000 und was habe ich gesagt, 6, glaube ich, war das.
Mir ist gerade eine kühne These gekommen.
Bitte.
Vielleicht kann man in Deutschland von diesem Mainstream-Jazz leben und in Österreich nicht. Und nachdem man in Österreich ohnehin nicht vom Mainstream leben kann, macht man gleich Avantgarde.
Das ist eine interessante These. Ich meine, wie beherzt die Österreicher sich eigentlich da dem anspruchsvollen Jazz widmen und wie konsequent sie das machen, das kann nur Seelenblut und Herzblut sein, das dahinter steckt, weil du hast vollkommen recht. Ich meine, kann man nicht vorstellen, dass das ein Markt ist, wo man wirklich allein davon leben kann. Ja, wir wissen es nicht. Faktum ist, es passiert und was ich so schön finde, ist auch, dass sich da in den unterschiedlichsten Konstellationen immer wieder Musiker zusammenfinden. Zum Beispiel auch ein ich würde sagen, neben dem Thomas Gansch, mein zweitliebster Trompeter der österreichischen Jetztzeit, der Lorenz Raab, der eher so die sanftere Jazzwelle, aber eigentlich immer durchaus auch eine kammermusikalisch anspruchsvolle Position einnimmt mit seinen Produktionen. Und der hat sich immer wieder in den unterschiedlichsten Konstellationen mit dem Christoph Dienz zusammengetan. Der Christoph Dienz ist bekannt geworden mit den Knödeln, eine österreichische, auch wieder eigentlich so ein bisschen der klassischen Volksmusik, aber das verwoben mit einem avantgardistischen Ansatz. Das sind die Knödel und der Dienz hat, nachdem die Knödel irgendwann vor, ich glaube, 10 Jahren oder so ihr Schaffen leider Gottes viel zu früh aufgegeben haben, hat er sich dann schon im weitesten Sinne experimentellerer Musik zugewendet und unter anderem mit dem Lorenz Raab die XY-Band gegründet. Und da gibt es eine sehr, sehr nette Einspielung aus dem Jahr, 2005 liest sich hier auf der CD, XY-Band, Edition Bank Austria, Kreditanstalt, die gab es damals noch, österreichische Banken, wer es nicht weiß. Wenn man das irgendwo wahrscheinlich nur mehr Secondhand abgreifen kann, auch sehr zu empfehlen. Es gibt da eine ganze Menge andere von Produktionen, wo der Raab und der Dienz gemeinsame Sache gemacht haben. Radi heißt zum Beispiel eine von denen. Also da ist wirklich viel passiert und auch da haue ich jetzt noch schnell einen rein, der mir sehr am Herzen liegt und der auch im weitesten Sinne avantgardistisch ist und mit der CD, die ich da erwähne, im weitesten Sinne dem Werner Pirchner ein Denkmal gesetzt hat, nämlich Robert Riegler, Bass-Dublings, Rosenrot, The Music of Werner Pirchner aus dem Jahr 2008, 2006. Auch eine wunderbare Mischung aus avantgardistischem Ansatz, aber doch dann sehr eingängigen Melodien, die der Werner Pirchner ebenso von sich geben konnte.
Robert Pichler.
Robert Pichler. Und dann schiebe ich da doch auch noch gleich das nächste nach, was ich sehr empfehlen würde. Auch wieder eine Referenz an, in diesem Fall nicht nur dem Werner Pirchner, sondern auch seinen kongenialen Partner Harry Peppel. Und zwar aus dem Jahr 2007, das ist eine gute Zeit gewesen, so die ersten 10 Jahre, das Christian-Mutspiel-Trio. Der Christian Mutspiel ist vor allem mit seinem Orchester in den letzten Jahren bemerkenswert unterwegs. Und in diesem Jahr hat er eine Trio-Einspielung gemacht, gemeinsam mit dem Frank Tortillier am Vibraphon und dem Georg Breinschmidt am Bass. Against the Wind, The Music of Pirchner und Peppel. Und eigentlich müsste ich da sofort nachschieben und dazu sagen, dass der Christian Mutspiel der Bruder vom Wolfgang Mutspiel ist, der bereits Anfang, also in den 90er Jahren, seine ersten Sporen verdient hat, aber so richtig aufgeblüht ist eigentlich auch jetzt in den letzten 20, 25 Jahren als einer der wichtigsten Gitarristen Österreichs. Hat sehr, sehr viele Projekte, wo er dann auch ein bisschen so in viel gesungen hat und für mich weniger spannend ist, aber seine Jazzplatten, die sind alle miteinander vom Feinsten und da würde ich gerne eine Empfehlung aussprechen, auch wieder aus dem Jahr 2006, diese Jahre um 2006 herum sind wirklich sehr, sehr erschöpfend gewesen und sehr, sehr fruchtbar. Die Einspielung heißt Friendly Travelers und bringen den Wolfgang Mutspiel gemeinsam mit dem Brian Blade am Schlagzeug. Sehr spannende Kombination, Schlagzeug und Gitarre. Brian Blade, Stefan, sagt dir möglicherweise jetzt auch gleich was?
Ja, freilich. Wayne Shorter Quartett.
Ganz genau, richtig, ja. Also auch da eine nette zusammen, ein nettes Crossover sozusagen. Und dann würde ich eine letzte Schleife noch ziehen, weil der Breinschmidt schon erwähnt wurde im Christian Mutspiel-Trio, der Georg Breinschmidt ist ein wirklich ganz genialer Bassist, der eigentlich aus dem klassischen Konzertbetrieb kommt. Der ist Mitglied der Wiener Philharmoniker gewesen und nachdem sie ihn, wir haben ihn glaube ich sogar erwähnt und ich weiß nicht, ob wir damit on record gegangen sind bei unserer Sendung mit unserem genialen österreichischen Schlagzeuger, der Charlie. Hilf mir, Stefan, wie heißt der mit Nachnamen?
Und wen meinst du jetzt?
Unser Schlagzeuger, der österreichische, der ein bisschen mit uns die österreichische Jazz-Szene beleuchtet hat.
Also Karl Klar.
Genau, der Charlie Klar.
Und Karl Klar.
Ja, der hat möglicherweise schon den Breinschmidt erwähnt. Ich weiß nicht, ob wir mit der Sendung schon online sind. Jedenfalls der Georg Breinschmidt, großartiger Musiker, der dann hingeschmissen hat, nachdem ihn die Philharmoniker nicht erlaubt haben, seine Jazzprojekte weiter zu betreiben. Hut ab, hat er sich entschieden, auf die gute Gage als Philharmoniker zu verzichten und hat sich nur mehr dem Jazz gewidmet und einige wirklich unvergängliche Platten aufgenommen. Mein Favorite ist die Platte, die er 2004 gemeinsam mit der wunderbaren Agnes Heginger, eine Vokal-Jazzerin Österreichs, eingespielt hat. Die Platte heißt Tanzen und ist sehr zu empfehlen. Ist eigentlich ein sehr eingängiger Jazz. Da treffen wir uns jetzt dann wieder mit unseren deutschen Freunden und ihrer Musik aus den letzten 25 Jahren.
Ja, ich habe jetzt noch eine Band nachzuliefern, bevor ich noch auf ein paar Veteranen zurückkomme. Ich bin jetzt im Crossover-Bereich Jazz, Dub und Elektronik. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst. Es ist das Tied and Tickled Trio. Schon mal gehört?
Ja, da wäre ich doch gleich ganz tied and tickled, wenn ich das höre.
Okay, also Tied and Tickled Trio ist 1994 gegründet worden. Trio deswegen, weil es damals zwei Schlagzeug und ein Bassist war, aber es ist halt immer elektronische Instrumente sind dazugekommen und sie haben immer mit Gastmusikern gespielt. Eins der bekanntesten Werke ist die Electric Avenue Tapes aus dem Jahr 2001 und sie haben, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch Musik machen, ich sehe da jetzt nichts Neues. Die Diskografie spannt sich von 1998 bis 2011 nur. Ja, aber das ist ein Crossover und ich mag die Musik eigentlich ganz gern. Habe ich auch zu Hause. Ja, und ich würde meinen deutschen Blog abschließen. Ich habe in der letzten Sendung gemeint, ich möchte mich nicht wiederholen und die Musiker, die ich schon in den vorherigen Sendungen behandelt habe, wieder aus dem Hut zaubern. Aber als Abschluss dieser doch jetzt 5-6-teiligen Serie möchte ich trotzdem noch einmal auf die drei zurückkommen, die meines Erachtens eine große Rolle gespielt haben. Nicht nur die drei, es waren andere auch. Aber deswegen die drei, weil es von denen relativ aktuelle Alben gibt. Zum ersten Mal der Alexander von Schlippenbach, der mit seiner Frau Akita Kase, eine japanische Pianistin, eine Hommage an den Eric Dolphy aufgenommen hat, 2014. Das Album heißt So Long Eric, Hommage to Eric Dolphy. Und es ist meines Erachtens eine sehr spannende Geschichte. Dann den Joachim Kühn, der noch Lebende der beiden Brüder Joachim und Rolf. Rolf ist ja schon verstorben, in hohem Alter vor kurzem. Joachim Kühn schafft es immer wieder, innovative Sachen auf den Markt zu bringen. Zuletzt 2023 ein Album, das nennt sich Jazz at Berlin Philharmonic 14, Untertitel Kometa. Also es ist gewidmet dem polnischen Ausnahmemusiker Krzysztof Kometa. Und abschließen möchte ich diesen ganzen Deutschland-Block mit einem, der glaube ich nicht genug gewürdigt werden kann. Wir hatten ihn einmal aus einem von dreien in einer Sendung schon. Wir haben ihn jetzt in den letzten Sendungen öfter erwähnt. Und ich erwähne hier noch einmal den Peter Breutzmann, der vor 2 Jahren verstorben ist. Der Ausnahme-Free-Jazz-Musiker in Deutschland. Ein Album von vielen, vielen Alben, die man empfehlen kann, ist ein Album, das auf ACT erschienen ist, mit 2 japanischen Mitmusikern, dem Masahiko Sato und dem Takeo Moriyama. Und das Album heißt Yatagarasu aus 2012. Das war's von meiner Seite.
Naja, dann möchte ich es ähnlich machen wie du und erwähne auch einen Musiker, den wir schon hatten, der auch aus unserer Zeit kommt und mit dem Wiener Art Orchester groß geworden ist, aber die spannendsten Platten dann eigentlich jetzt in den 2000er Jahren gemacht hat mit seinem Projekt Die Part. Erwähnt habe ich schon, aber ich glaube, ich habe die CDs noch nicht wirklich in ihrer vollen Pracht dargebracht. Das möchte ich heute abschließend machen. Die haben für mich auch die Jahre von 2000 bis 2025, finde ich, maßgeblich mitgeprägt. Die sind schon erwähnt worden und sind bereits in den 90er Jahren entstanden als Trio. Damals eben mit dem Harry Kenzig am Bass und mit dem Jojo Mayer noch auf den Drums. Der Jojo Mayer wird dann später durch den Martin Valihora ersetzt und haben 3 ganz, ganz großartige Platten rausgebracht in den letzten 25 Jahren, beginnend mit 2006, die Platte Reloaded mit der Besetzung Harry Sokal, Harry Kenzig und Jojo Mayer, sind 2 Schweizer. In der gleichen Besetzung ist dann 2 Jahre später, also 2008, der Mountain Messenger herausgekommen und last but not least in der Besetzung Sokal am Saxophon, Harry Kenzig nach wie vor am Bass und eben dem Martin Valihora an den Drums. Ein Schweizer ersetzt den nächsten, die Platte Refire. Ja, das ist für mich irgendwo auch das Zeichen, dass sich die alten Damen und Herren, damals waren es leider Gottes mehr Herren, die von den Jazz der 80er und 90er Jahre in Österreich geprägt haben, sind Gott sei Dank auch in den 2000er Jahren bis jetzt noch immer rührig unterwegs und matchen sich mit den nachkommenden Jungen, von denen wir natürlich viele jetzt nicht erwähnt haben, die erwähnenswert gewesen wären. Es ist ein spannendes Konglomerat. Was auch die österreichische Jazzszene auszeichnet, ist, dass sie wirklich in den unterschiedlichsten Kombinationen zusammenspielen und da Spannendes und Maßgebliches zusammenbringen. Shakes Du ist ja nur eines der Beispiele dafür, wo sich dann auch wieder Musiker aus anderen Kombos zusammenfinden und miteinander Großartiges liefern. Also ich bin gespannt, was sich in den nächsten 10 Jahren tun wird und hoffe, dass die Deutschen nachziehen werden mit etwas avantgardistischeren Ansätzen.
Ja, und schade ist es halt nur, dass diese durchaus anspruchsvolle, qualitativ hochwertige Diskografie, die da viele Musiker aufweisen, eine ist, die nicht verfügbar ist. Weil die Aufnahmen halt meistens nur auf CD rausgekommen sind. Das heute für mich persönlich ist das schon mal uninteressant. Für die Platte ist offensichtlich zu wenig Geld da und zu wenig Nachfrage. Und selbst CDs sind oft schwer zu kriegen, weil die Auflagen klein waren. Jetzt könnte man sagen, na gut, weiche mal auf Stream aus, aber wenn man auf die gängigen Streaming-Formate schaut, sind die österreichischen Musiker da eher sehr schlecht vertreten. Was bei den Deutschen weniger der Fall ist, weil die sind halt auf großen Labels wie ECM oder ACT, ja, und die haben natürlich ihre Streaming-Einsätze. Und bei den österreichischen Sachen ist das leider oft nicht der Fall.
Ja, das klingt für mich sehr plausibel. Weißt du was, ich würde ganz zum Schluss irgendwie gerne noch eine Synapse bringen, die mir jetzt gerade noch eingeschossen ist, nämlich hat auch in Österreich eine Mainstream-Band, die so gewissermaßen das Missing Link zwischen der Avantgarde, die in Österreich sich stärker durchgesetzt hat, und dem Mainstream, der in Deutschland offensichtlich eine stärkere Rolle, und die kommt aus der Grazer Jazz-Szene, Jazz Big Band Graz oder JBBG, wie sie, glaube ich, öfter genannt wird, die einen sehr, sehr spannenden Ansatz hat, weil sie sich sehr, sehr stark auch der elektronischen Musik und dem Rap irgendwo verpflichtet fühlt. Und die haben in den letzten 10, 15 Jahren, hätte ich mal wahrgenommen, jede Menge von wirklich sehr, 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 sehr spannenden Projekten gemacht. Mastermind dahinter ist, glaube ich, auch ein Deutscher, der Kollege Karl Nein, der die Jazz Big Band Graz leitet. Und ja, die Werke, die sie in den letzten Jahren herausgebracht haben, sind Sonderzahl. Eigentlich ist eine Platte besser als die andere. Eine, die ich sehr, sehr lässig gefunden habe, ist zum Beispiel Times of Change Volume 2. Da ist auch zum Beispiel der Wolfgang Puschnick als Gastmusiker wieder dabei. Oder der japanische, oder eigentlich nicht japanische, ich glaube, es vietnamesische Jazzer, der Nguyen, Gott, wie heißt der, Nguyen Lee? Tja, müsste ich nachliefern. Also was sehr, sehr Spannendes, Nettes, wäre sogar eine eigene Sendung wert, irgendwann einmal vielleicht.
Ja, irgendwann vielleicht ist ein gutes Schlusswort. Wir hören einander nicht irgendwann vielleicht, sondern ganz sicher im nächsten Monat wieder mit einem ganz, ganz neuen Thema, von dem wir noch nicht wissen, was es ist.
Jedenfalls nicht österreichischer oder deutscher Jazz.
Richtig, wir werden drüber nachdenken und ja, dann habt noch einen schönen Sommer und keep swinging.
Ja, pfiat euch, baba.
Tschüss. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.